Herzlich willkommen zur Zukunft Personal Podcast-Reihe anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Zukunft Personal Europe. Als Leitmesse vernetzte die HR-Community ist Impulsgeber, Diskussionsplattform und Marktplatz für alle, die an der Gestaltung der Arbeitswelt mitwirken und dabei ebenfalls auch eine führende Rolle einnehmen wollen. Mein Name ist Jens Kollmann, ich bin im Bereich Global HR Communications bei SAP tätig und gestalte mit Loving HR meinen eigenen Podcast und ich freue mich sehr, die Zukunft Personal Podcast-Reihe moderieren zu dürfen. Und jetzt freue ich mich, unseren heutigen Gast Holger Krake zu begrüßen. Hallo Herr Krake.
Hallo.
Herr Krake, Sie sind einer der renommiertesten Experten für gesunde Leistungsfähigkeit. Sie werden von der Presse als Mr. Feelgood bezeichnet, sind Top 100 Speaker, Trainer, Autor, Inhaber der Krake Academy und Vorsitzender des Deutschen Bundesverbandes für Burnout-Prophylaxe und Prävention. Ursprünglich sind Sie aber mal in der Finanzdienstleistung, dem Einzelhandel und auch in Werbeagenturen zu Hause gewesen, bevor dann der Wechsel in Richtung Gesundheitsmanagement erfolgt ist. Wie kam es dazu?
Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, es war beim Eisessen mit einer Freundin von mir, die mir erzählte über das Thema Prävention, über das Thema Burnout-Prävention und ich machte zu dem Zeitpunkt noch Werbeagentur. Wusste aber, ja, ich möchte etwas anderes tun. Ich möchte nicht dabei bleiben. Und ich hatte mich aber auch zu dem Zeitpunkt, das ist gute 10 Jahre her, hatte ich mich schon beschäftigt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, war Dozent an einer Akademie zu diesen Themen und habe dann gegoogelt, was gibt's eigentlich so zu diesem Thema der Burnout-Prävention, habe in Deutschland nichts Vernünftiges gefunden, habe dann eine einjährige Ausbildung in Österreich gemacht und dabei dann festgestellt, wie viele Symptome ich selber hatte. Und das war für mich dann auch der Beginn einer Reise, die bis heute anhält, bei der ich immer mehr gemerkt habe, wie wichtig es ist, Menschen aufzuklären in diesem Bereich, wann wird es gefährlich, was sollten wir tun, welchen Schutz können wir uns aufbauen. Und ja, es fing mit einem Eis an und hat sich bis heute echt entwickelt, kann ich nicht anders sagen.
Jetzt sind ja die Branchen, in denen Sie tätig waren, durchaus bekannt für einen stressigen Arbeitsalltag. Welche Tipps haben Sie für den Umgang mit Stress und stressigen Situationen bei der Arbeit?
Ich werde häufig gefragt, kannst du uns ein paar Tipps geben? Also wenn es Unternehmen sind, die sagen, ja, aber was geben Sie denn unseren Mitarbeitern dann an Tipps so weiter? Und ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen Tippgeberseminaren. Das ist... Ich kann viele Tipps geben, aber die sind immer für einige Menschen richtig und für ganz viele Menschen eben nicht. Und es ist immer ganz wichtig, dass wir das Individuum betrachten. Was ist wichtig für den Einzelnen? Und das können keine einfachen Tipps. Wir sind in der Politiklandschaft heute so, dass wir sagen, einfache Antworten, ja, die sind aber diejenigen, die ziehen. Ich denke, wir brauchen ein Präventionsmodell, was nachhaltig ist in Unternehmen. Wir müssen und können bei den Mitarbeitern im Unternehmen so eine Art Karies-Schutz gegen Stress aufbauen. Also wie bei den kleinen Kindern, wo man die Backenzähne versiegelt. Genau das können wir für jeden Mitarbeiter tun. Das ist auch nicht teuer in Unternehmen. Aber das ist das viel Sinnvollere, als zu sagen, welchen Tipp habe ich denn? Und dann gibt es immer noch einige Tipps mit, aber ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zu sehr auf Einzelgeschichten eingehen. Was wichtig ist, was wir heute brauchen, wir müssen klarkommen mit dem steigenden Erwartungsdruck, der da ist. Wir brauchen immer das Gefühl, dass wir handlungsfähig sind. Also eine gute Problemlösekompetenz sollten wir aufweisen. Die ist leider bei ganz vielen nicht mehr da. Wir brauchen auch eine gute Entspannungskompetenz. Auch die fehlt heute sehr vielen. Und es gilt also eher daran, an Kompetenzen zu arbeiten, denn einfache Tipps zu geben.
Ja, wie können denn Mitarbeiter, aber vor allem auch Arbeitgeber wirksame Burnout-Prophylaxe betreiben?
Im Idealfall bauen wir bei den Mitarbeitern gewisse Kompetenzen auf und das können Arbeitgeber natürlich fördern und fordern. Für mich gibt es 3 Dinge, die ein Arbeitgeber tun sollte in der heutigen Zeit. Das ist auf der einen Seite die psychische Gefährdungsbeurteilung, die ist auch in aller Munde. Alle sprechen darüber, alle finden das wichtig und sie ist laut Arbeitsschutzgesetz eben auch vorgeschrieben. Das ist aber ein Teilbereich, der guckt sich eher das Unternehmen als Ganzes an, aber nicht den einzelnen Mitarbeiter individuell und auch nicht dessen Kompetenzen, wie sie ausgeprägt sind. Aber das sollten wir tun und es gibt den Mitarbeitern das Gefühl von Mitbestimmungsrecht, von Mitsprachemöglichkeiten. Eine zweite Sache, die ein Unternehmen tun sollte, ist das Thema der Führungskraft sich zu betrachten, das Thema gesund führen anzubieten. Denn 75% der Mitarbeiter sagen, meine Führungskraft hat einen Einfluss auf mein Wohlfühlgefühl und auf meine Gesundheit. Deshalb sollte eine Führungskraft wissen, was ist ihre Aufgabe im Bereich der psychischen Gesundheit, der Burnout-Prävention, was kann sie überhaupt nur leisten, wo kann sie aber auch keine Unterstützung mehr geben, wohin kann ich es aber auch abgeben, wo finde ich Unterstützungsmöglichkeiten, was kann ich grundsätzlich tun, damit es meinen Mitarbeitern gut geht im Sinne von Wertschätzung, im Sinne von Kommunikation, im Sinne von Informationsfluss und so weiter. Und dann gibt es einen dritten Bereich, den ein Arbeitgeber anbieten sollte, das ist die eben schon angesprochene Kompetenzsteigerung, diese Versiegelung, die ich auf die Backenzähne auftragen kann, das ist ein Angebot, um Mitarbeitern aufzuzeigen, wie funktioniert eigentlich Stress, was ist das, ab wann wird er ungesund, warum ist er aber auch total gesund in gewissen Grenzen und wie sieht es ganz individuell bei mir als Mitarbeiter dann am Ende aus? Also so ein Dreiklang, den Arbeitgeber für Mitarbeiter anbieten sollten.
Ja, jetzt gibt es nach längeren anstrengenden Arbeitsphasen natürlich oftmals die Situation, dass wir uns ein bisschen K.O. fühlen. Sicherlich auch immer mal wieder Zeiten, in denen man vielleicht nicht ganz so viel Lust auf die Arbeit hat. Aber wo verläuft denn jetzt genau die Grenze hin zum Burnout?
Es ist ganz häufig so, dass wenn Menschen erfahren, was ich mache, dann höre ich ganz häufig den Spruch, du könntest direkt bei uns anfangen. Und bei mir ist ja auch, das ist alles so furchtbar und ich habe gerade so viel. Wenn wir der Presse glauben, dann würden wir ja morgen alle umfallen. Dem ist aber nicht so. Und es ist total normal, dass wir immer Phasen haben von Anspannung und auch von gefühltem Stress. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen das, um zu lernen. Wir brauchen das, um uns weiterzuentwickeln. Hellhörig sollten wir werden, wenn wir dieses Gefühl haben, dass wir so dauerausgelaugt sind, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, uns noch regenerieren zu können, dass wir vielleicht mal eine Zeit lang raus gewesen sind, ich sage jetzt mal 2 Wochen, sind in Urlaub gewesen, kommen wieder und ich fühle mich eigentlich ab dem ersten Tag schon genauso wie vor dem Tag, bevor ich losgefahren bin. Also wenn diese Erholungsfähigkeit einfach nicht mehr da ist oder wenn wir als Beispiel längere Zeit als 2 Monate oder 3 Monate das Gefühl haben, dass wir schlecht schlafen, dass wir ständig in der Nacht aufwachen, dass unsere Gedanken aber auch immer um ein Thema kreisen, wo wir das Gefühl haben, dass wir es nicht lösen können. Also schwierig wird es eigentlich immer, wenn man sagt, ich kann nicht oder ich schaffe es nicht. Wenn dieses Gefühl nicht da ist, dann können wir uns sicher sein, dass wir noch ziemlich weit weg sind von einem Erschöpfungssyndrom, wie ich das Thema Burnout viel lieber benenne. Also ne, solange diese Problemlösekompetenz, das ist so dieses Gefühl von ich kann das, ich schaffe das, ich finde gute Lösungen. Wenn wir das haben, dann wissen wir, dass wir gut geschützt sind.
Ja, jetzt nehmen wir mal an, das Kind ist in den Brunnen gefallen, der Arbeitnehmer ist mit Burnout ausgefallen. Wie sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach der Burnout-Therapie wieder zusammenfinden? Was gilt es für beide Seiten zu beachten?
Also auf der einen Seite finde ich es immer schöner, wir machen vorher schon etwas, also wir greifen das Thema Prävention auf. Das steht ja auch für unseren Verband, dass wir Prävention machen möchten, also bevor das Kind in den Brunnen fallen kann. Und ich bin der Überzeugung, mit einer guten Prävention können wir ca. 80% der Ausfälle verhindern. Ist das jetzt aber dann doch passiert und das Kind ist wirklich in den Brunnen gefallen, dann gibt es das sogenannte Hamburger Modell, mit dem ganz viele Unternehmen auch arbeiten. Das heißt, man hat einen Prozess definiert, in dem verschiedene Beteiligte dabei sind. Also es ist dann der Arbeitgeber, es ist der Beteiligte selber, also derjenige, der ausgefallen war. Es ist dann aber auch der beteiligte Arzt eventuell oder Therapeut mit dabei. Und gemeinsam erarbeitet man einen Prozessplan der Wiedereingliederung. Das heißt, wie oft bin ich am Anfang da, welche Tätigkeiten kann ich machen? Und steigert in aller Regel dann Schritt für Schritt die Intensität, wenn jemand zurückkommt. Ganz furchtbar sind Beispiele, die ich leider auch erlebe, wo es dann heißt, ich bin wiedergekommen, war lange Zeit weg, bin wiedergekommen, mein Schreibtisch stand gar nicht mehr da. Oder dass es auch teilweise seitens der Ärzte heißt, naja, ich schreibe Sie jetzt mal eine Zeit lang krank und dann erholen Sie sich halt mal schön, ich schreibe Ihnen auch noch hier ein Schlafmittel auf und danach gehen Sie halt wieder hin und wir machen dann mal einen Härtetest, ob Sie das aushalten oder ob Sie das nicht aushalten. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz falsch. Wichtig ist, bevor jemand wieder in den Arbeitsalltag integriert wird, müssen die Gründe gelöst sein, warum er überhaupt einen Burnout bekommen hat. Also ein Burnout entsteht immer dann, wenn jemand auf Dauer das Gefühl hat, ein Thema nicht mehr lösen zu können. Dieses Gefühl von Hilflosigkeit, dieses Gefühl von, ich kann doch eh nichts mehr daran ändern. Und wenn jetzt jemand wieder in den Berufsalltag einsteigt und die Gründe für den Burnout aber eben genau dort gelegen haben und es hat sich aber nichts an diesen Gründen geändert, dann ist die Gefahr halt extrem groß, dass er in kurzer Zeit genau wieder an dem gleichen Punkt ankommt, an dem er ausgestiegen ist. Deshalb müssen wir da auch immer gucken, sind diese Grundprobleme gelöst für die Person, die jetzt wieder einsteigt, und das dann begleitet über das Hamburger Modell ist die beste Empfehlung, die man dort geben kann. Mhm.
Werfen wir den Blick zur diesjährigen Zukunft Personal Europe. Worauf freuen Sie sich bei dem Event?
Ich habe die letztjährige Zukunft Personal Europe noch sehr gut im Kopf und das, was mich begeistert hat, war die Vielzahl an Teilnehmern. Es war ein für uns unglaublich gut besuchter Stand, den wir dort haben durften. Wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt und genau darauf freue ich mich auch in diesem Jahr wieder, dass wir viele Menschen überzeugen können und vielen Menschen das Thema der Burnout-Prävention näher bringen können, als aus meiner Sicht das entscheidende Personalthema in den nächsten Jahren, ob wir über das Thema Überalterung sprechen oder ob wir über das Thema War for Talent sprechen. Bei all diesen Themen wird die psychische Gesundheit und die Burnout-Prävention eine große Rolle spielen. Deshalb freue ich mich auf ganz viele Gespräche bei der Zukunft Personal Europe.
Und wenn wir jetzt nochmal ein wenig den Blick in die Zukunft werfen, wie glauben Sie, wird das Motto der Zukunft Personal Europe in 3 Jahren lauten, beziehungsweise mit welchen Themen werden wir uns dann beschäftigen?
Ich könnte mir ein schönes Motto vorstellen, das da heißt Change meets Constancy. Und was meine ich damit? Wir kommen an dem Thema Wandel ja nicht vorbei, an dem Thema Veränderung nicht vorbei. Und das wird in Zukunft sicherlich noch zunehmen, dass die Zyklen immer kürzer werden. Aber auf der anderen Seite brauchen wir eben auch dieses Thema der Beständigkeit. Dinge, an denen wir uns festhalten können, wo wir vielleicht auch mal den Gang zurückschalten können, wo wir mal sagen können, ich muss nicht jeder Sau hinterherrennen, die da gerade wieder durchs Dorf getrieben wird. Und deshalb fände ich es schön und glaube auch, dass wir das brauchen, dass wir zwar auf der einen Seite uns das Thema Change weiterhin angucken, was passiert dort, am Ball bleiben, und auf der anderen Seite aber, dass wir viel daran arbeiten, wie können wir als Mensch durch diese Zeit kommen. Und da fände ich so ein Motto Change meets Constancy sehr, sehr angenehm und sehr schön.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das spannende Interview, Herr Krake.
Dankeschön, sehr gerne.
Und an dieser Stelle noch der Hinweis für unsere Zuhörer. Die diesjährige Zukunft Personal Europe findet vom 17. bis 19. September in der Kölnmesse statt. Tickets und Infos dazu gibt's auf www.zukunft-personal.com. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören.